unser Blut. Ein ganz besonderer Saft. Am besten erdbeerrot und dünnflüssig. Aber unser Blut kann auch sauer sein. Im wahrsten Sinne des Wortes. Zu viele Säuren, zu wenig Basen und unser gesamter Organismus gerät in Ungleichgewicht. Aber auch andere Faktoren wie Viren oder Bakterien können unserer Gesundheit im Wege stehen. Sabine Lienig kann anhand eines einzigen Bluttropfens, ganz ohne klassische Labordiagnostik, durch unseren kompletten Körper reisen und analysieren, wie es um uns bestellt ist, ob unsere Organe Probleme haben und was sie brauchen, um wieder gesund zu werden. Das klingt unglaublich, ist aber eine spannende Heilmethode, die sich in der Alternativmedizin bereits bewährt hat. Und Sabine Lienig hat diese Methode maßgeblich entwickelt. Frau Lienig, ich freue mich, dass Sie heute hier sind.
Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
Frau Lienig, ich werde Sie zunächst einmal kurz vorstellen. Sie sind 1959 in Bielefeld geboren. Schon seit den frühen Kindertagen interessierten Sie sich für Pflanzen und ihre Wirkweise und haben schon als Teenager exzessiv Literatur dazu gelesen, während andere Romane gelesen haben. Nach dem Abitur haben Sie sich aber dennoch entschieden, etwas Handfestes zu studieren, nämlich Wirtschaftswissenschaften in Braunschweig. Es folgte nach einer lebensprägenden Begegnung in Tirol mit 28 Jahren das Studium der Naturheilkunde in Gifhorn. Sie wurden Heilpraktikerin und praktizieren seit nunmehr 25 Jahren in 3 Praxen deutschlandweit. Ihr Spezialgebiet ist die Dunkelfeldmikroskopie nach dem Begründer Professor Günther Enderlein. Diese Form der Blutanalyse entwickelten sie über die Jahre weiter und behandeln die Patienten mit der sogenannten Sanazontherapie. Neben ihrer Tätigkeit als Seminarleiterin und Vortragsrednerin sind sie auch medial sehr umtriebig. Sie waren bereits in zahlreichen Fernsehsendungen und haben auch eine eigene Gesundheitssendung, Sabine Lienig TV. Ihr Buch »Dein Blut lügt nicht«, was wir hier auch auf dem Tisch liegen haben, gibt Auskunft über ihre Heilerfahrung in der Praxis mit Patienten und stellt auch die von Ihnen entwickelte Analyse- und Therapieform im Detail vor. Und darüber wollen wir heute vor allem sprechen. Frau Lienig, zunächst einmal würde ich kurz auf dieses Erweckungserlebnis, was Sie auch im Buch beschreiben, eingehen, mit 28 Jahren in Tirol. Inwiefern war das denn, hat es Ihr Leben geprägt und hat eine entscheidende Wendung hin zum Beruf des Heilens gebracht?
Ja, das war in der Tat eine ganz große Wende. Wir waren ganz normal im Urlaub. Mein Mann und ich waren in einer kleinen Pension. Und wir haben abends so gespielt, war glaube ich, ein Kartenspiel. Und da saß ein älteres Pärchen uns gegenüber und schaute uns an. Und wir hörten auch auf zu spielen. Das war irgendwie ganz merkwürdig. Das war so eine magische Begegnung. Und dann haben wir sie eingeladen, können sich zu uns setzen. Und wir haben es dann so unterhalten. Und der Mann erzählte dann, dass er Heilpraktiker ist. Und erzählte, hat also ein Wissen gehabt. Unglaublich, unglaublich. Ich habe wirklich an seinen Lippen gehangen und das fand ich schon so toll. Und wir sind die nächsten Tage durch die Natur gewandert und er hat immer gesagt, das ist diese Pflanze und das ist diese Pflanze und das hilft gegen das. Und ich dachte immer, meine Güte, sowas möchte ich auch gerne wissen. Das ist einfach toll. Und dann hatte ich auch ein ganz interessantes Schlüsselerlebnis. In Südtirol gibt es dieses Törgelen. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen.
Nein.
Das ist zu einer bestimmten Jahreszeit, das ist Wein trinken. Man isst dann auch Schinken dazu. Das nennt sich Törgelen. Und wir waren mit den im Keller, waren in guter Stimmung, haben auch einiges getrunken. Und als ich hochkam aus dem Keller, merkte ich, dass es wahrscheinlich ein bisschen zu viel war. Unten im Keller haben wir das nicht so gemerkt. Und dann sagte er gleich, du, das ist überhaupt kein Problem. Ich gebe dir jetzt mal ein paar Kügelchen. Dann gab er mir ein paar Kügelchen. Also ich merkte schon die Anzeichen eines Betrunkenseins. Mhm. Nicht? Mir war schwindelig und meine Sprache war schon ein bisschen verwaschen und ja. So. Also normal gehe ich über diese Grenze da nicht so weg, weil ich das sonst spüre. Aber da unten in dem Keller und an dem Tag habe ich das...
Und mit 28 Jahren.
Ja, genau. Mhm. Ich hatte das einfach nicht so gespürt. Mhm. Er gab mir diese Kügelchen und augenblicklich war dieses Gefühl des Betrunkenseins weg. Was ist das denn? Das war für mich auch... Wow, ja. Was ist das?
Was war das denn?
Nux vomica war das.
Okay.
Die Brechnuss. Also auch wenn es einem übel wird, das ist ja immer so bei der Homöopathie, wenn also wenn es einem übel ist, dann kriegt man dieses Mittel, was sonst normalerweise Übelkeit verursacht, wenn man das zu sich nimmt, in reinster Form. Ja, das war für mich ein totales, tolles Erlebnis, was damit alles möglich ist. Und so begann eine tiefe Freundschaft und er hat mir ganz, ganz viel beigebracht aus der klassischen Homöopathie und über Pflanzen. Und ich habe so viele Bücher von ihm geschenkt bekommen und später auch geerbt. Er ist ja dann verstorben und war ja auch viel älter als ich. Er war damals so Mitte 60. Und ich habe eine Sammlung von, ich habe mittlerweile eine Sammlung naturheilkundliche spirituelle Bücher von über 2000 Büchern.
Das ist ja eine ganze Bibliothek.
Ja, genau. Also habe ich selbst gekauft auch, aber von ihm habe ich einen Großteil geerbt. Also er hat viel dazu beigetragen, hatte keine eigenen Kinder und es war ihm so auch ein Bedürfnis, dass ich auch Heilpraktikerin werde.
Okay. Ja, Sie begeistern sich ja für das menschliche Blut. Das hat es Ihnen angetan. Können Sie uns mal so einen kleinen Grundkurs geben, die allgemeinen Aufgaben des Blutes, die Inhaltsstoffe? Was sind so die wesentlichen Player, die man kennen sollte, wenn man sich mit Blut beschäftigt?
Ja, Blut ist eben ganz wichtig. Es ist ein Transportmittel, ist das wichtigste flüssige Organ, kann man immer so sagen. Menschen haben 8% Blut, also was sich immer bewegt. Das sind so 4 bis 5 Liter, die sich pro Minute durch den Körper bewegen. Wir brauchen es auch zum Abtransport von Schlacken. Also es ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Stoff. Und es gibt natürlich Unterschiede. Viele sagen ja, wenn sie jetzt zu uns kommen, ich habe eine Blutuntersuchung gemacht, das brauchen wir gar nicht mehr. Mhm. Aber die ist wirklich komplett anders. Also man muss das schon differenzieren. Wenn Sie jetzt zum Arzt gehen, ist auch wichtig, also ich möchte das jetzt gar nicht kleinreden oder so.
Ja, was passiert
denn
da?
Das ist die quantitative Untersuchung. Also die Blutkörperchen werden gezählt. Also das Blut, was wir jetzt sehen im Dunkelfeld, sind die roten Blutkörperchen, die Erythrozyten. Das sind so eine schönen, runden Kugeln, wenn sie gesund sind. Ich erzähle dann noch, wie sie aussehen, wenn sie nicht gesund sind. Dann gibt es die Leukozyten, die weißen Blutkörperchen. Dann gibt es auch noch Thrombozyten, ja, also und das Immunsystem. Wir können auch sehen, ist das jetzt stark oder ist es nicht stark. Wir sehen, ob der Patient übersäuert ist oder nicht. Also das kann man im Dunkelfeld sehen. Und wenn man jetzt zur Schulmedizin geht, dann hat man diese quantitative Aussage. Also sie zählen, wie viele Leukozyten haben sie, wie viele Erythrozyten, wie viele Thrombozyten. Ist wichtig. Man guckt zum Beispiel, wenn sie sehr viele Leukozyten haben, dann weiß man, da ist eine Entzündung im Blut. Ja? Bei uns ist es anders im Dunkelfeld. Wir schauen mehr das Qualitative an. Also ich könnte die zum Beispiel gar nicht zählen. Das ist gar nicht möglich. Weil ich könnte die nicht zählen. Also weiß ich nicht, wie ich das machen sollte, weil wir immer so Ausschnitte sehen. Das heißt, wir können eben sehen, wie ich schon sagte, auch Übersäuerung. Wir können aber auch sehen, die Verformung eines Erythrozyten. Ganz wichtig. Zum Beispiel, wenn ein Erythrozyt so spitz ist. So, der ist dann nicht mehr rund, das so richtig sieht aus wie so eine Zitrone, dann bedeutet das zum Beispiel, dass da eine Leberbelastung vorliegt. Ja? Dann kann ein Erythrozyt auch solche Zacken haben, dann sieht man sogenannter Stechapfel, dann sieht man, dass da wenig Sauerstoff drin ist. Dann kann man sehen, das wird immer wieder bestritten, aber wir sehen es eben, man kann Viren so nicht sehen, auch nicht im Dunkelfeld, aber man sieht, wenn ein Virus im Erythrozyten ist, was er für eine Veränderung in dem Erythrozyten bewirkt. Und das kann man dann eben auch sehen. Das kann man in den Eris sehen. In den Leukozyten kann man auch sehr viel sehen. Normalerweise sind Leukozyten sehr bewegende Gebilde. Das sind ja die weißen Blutkörperchen, die alles fressen, was da nicht hingehört. Und sie sehen dann auch, wie die sich so ganz langsam bewegen und dann auch irgendwas fressen. Wenn die aber jetzt zum Beispiel ganz klein sind und sich gar nicht mehr bewegen, dann nenne ich sie immer kleine blaue Zwerge. Das haben wir zum Beispiel bei Leukämie-Patienten. Dann sind eben die Leukozyten eben auch krank. Das kann man dann eben auch sehen.
Okay, aber was genau macht das Dunkelfeld denn und wer hat das erfunden? Was ist das Konzept dahinter?
Das ist von dem Professor Dr. Günther Enderlein. Haben Sie vielleicht schon mal gehört. Der hat das erfunden und er wurde damals aber auch verlacht, weil er war ja auch ein Insektenforscher. Aber wir verdanken ihm sehr viel. Er hat auch damals diese Firma, die heute Sanum Kelbeck heißt, diese isopathische Firma gegründet, weil Enderlein hat ganz anders gesagt, als was man heute in der Schulmedizin sagt. Das, was wir jetzt haben, ein Virus ist da, wir müssen alle Angst haben, es kommt vom Außen. Krankheiten kommen vom Innen. Ja? Also die Bakterie ist nichts, das Milieu innen ist alles. Denn wenn das Milieu nicht gut ist, dann können wir Krankheiten bekommen. Mhm. Ganz anders, das ist die Isopathie. Und leider ist die Isopathie gar nicht so sehr bekannt. Die Homöopathie ist bekannter als die Isopathie.
Ja, das kennt jeder.
Und das ist sehr schade, weil die Isopathie ist unglaublich helfend und heilend. Also wenn wir die Isopathie nicht in unserer Therapie hätten, meine Güte, wir wären schon ganz schön aufgeschmissen, kann man so sagen. Also diese Mittel, das ist wirklich wunderbar, was er da entwickelt hat. Er ist auch alt geworden übrigens, 96 Jahre alt.
Ja, das spricht doch für sich. Ja. Ist das auch die Endobionten-Theorie?
Kann man es auch nennen. Aber okay. Das ist eben die Isopathie. Also das hat er entwickelt. Das heißt also, wenn wir zum Beispiel einen kranken Mukor, wenn ich mal ganz kurz in die Materie reingehen kann, wir haben also der Endobiont, sagen wir, Mukor racemosus, so heißt dieser Endobiont. Mhm. Wenn der mit uns im Gleichgewicht lebt, wenn das alles gesund ist bei uns, haben wir fließendes Blut, haben keine Krankheiten, Herzinfarkt, Schlaganfall oder sowas. Aber wenn der krank wird, der entwickelt sich in die Krankheit. Also diese Endobionten entwickeln sich in die Krankheit durch Übersäuerung, vielleicht durch Bakterien, durch Viren. Und in der Isopathie, ich versuche es mal einfach zu erklären, das ist nämlich ein ganz schön schwieriger Vorgang, wird Krankes, dieser Endobiont wird zurückentwickelt in eine gesunde Form. Also das ist das, was wir machen. Wir entwickeln krankes Blut wieder in die Gesundheit zurück. Mhm. Das bedingt zum Beispiel, weil ich gerade von dem Mukor sprach, es gibt da ein Medikament, ich weiß nicht, ob ich das nennen darf, jetzt weiß ich mal nicht.
Ich denke ja, das interessiert doch alle.
Mukokil. Und da können Sie sehen, da werden Sie Zeuge, wenn Sie zum Beispiel einen Patienten haben, der jetzt einen Thrombus hat. Das sieht man im Dunkelfeld sehr gut. Mhm. Und Sie machen einen Tropfen dieses Mittels da drauf. Dann können Sie Zeuge werden, wie sich dieser Thrombus auflöst. Und das passiert eben auch im Körper. Mhm. Und das sind die wunderbaren isopathischen Mittel. Es gibt noch andere isopathische Mittel, die auch entwickelt wurden, die zum Beispiel auch Bakterien, die keine Zellwände mehr haben. Haben Sie vielleicht auch schon mal gehört, zellwandfreie Bakterien?
Ja.
Durch Antibiotikum haben die oft diese Schädigungen. Und wenn sie keine Zellwände mehr haben, dann werden sie vom Körper nicht erkannt als schädlich. Das ist das Problem. Mhm. Aber sie werden auch oft von Ärzten nicht erkannt. Das ist das andere Problem. Oder man hat
Weil man sie gar nicht finden kann.
Ja, man hat dann kein Antibiotikum dagegen. Mhm. Und die Firma hat Haptene entwickelt. Das heißt, das wird erkannt. Also wenn jetzt ein Staphylococcus, Krankenhauskeim, haben wir sehr, sehr viele, wenn er sich irgendwo versteckt, dann wird er erkannt und dann wird er zurückentwickelt und unschädlich gemacht und aus dem Körper dann rausgetrieben.
Wow. Das klingt ja gut.
Das ist die Isopathie. Und damit kann man so viel machen. Auch mit einem Virus ganz genauso. Der wird erkannt, zurückentwickelt und verlässt dann den Körper.
Vielleicht versuchen wir uns das alles mal so ein bisschen praktisch vorzustellen. Nehmen Sie uns doch mal mit in Ihre Praxis. Da kommt ein Patient.
Ja.
Wie genau gehen Sie vor? Was erwartet den, wenn er zu Ihnen kommt?
Also wir haben eben dieses Dunkelfeldmikroskop oder viele Mikroskope. Ich habe viele Mitarbeiterinnen und einen Monitor immer. Mhm. Das heißt, also der Patient schaut mit. Und ganz am Anfang, das ist jetzt schon sehr, sehr viele Jahre her, ist mir ja aufgefallen, dass da so komische Gebilde drin sind. Das könnten ja auch Organe sein. Ne? Mhm. Und damals gab es auch eine Dame, die damit auch gearbeitet hat. Ihr Mann war Arzt. Und die habe ich dann angerufen, vielleicht ist Ihnen das noch ein Begriff, Frau Auras Blank. Die hat nämlich die hat auch Organe im Blut gesehen. Und die habe ich dann angerufen. Die sagt, Mädchen, glaub es. Die hat mich dann da so bestärkt da drin. So. Und wir haben auch einen Film vorher, das ist ganz wichtig, dass die Patienten erstmal wissen, was kommt auf sie zu. Und wir sagen ihnen auch, dass es so eine Reise durch den Körper wird, weil normalerweise fragen wir nicht, was der Patient hat, weil wir wollen es ja überraschen lassen und der Patient soll sich selbst überraschen lassen.
Ach, wirklich? Also das ist auch Anspruch der Therapeuten selber, dass sie
das sagen. Das Problem ist jetzt nur, weil wir zertifiziert sind, das ist eigentlich gut, aber die Patienten müssen immer so einen Zettel ausfüllen mit ihren Vorerkrankungen. Deswegen denken die Patienten, wir lesen uns das durch. Das tun wir nicht. Das bleibt vorne. Das müssen wir jetzt leider machen. Früher brauchten wir das nicht machen. Da wussten wir wirklich nichts außer der Adresse. Ne? Also das interessiert uns nicht. Und ja, und dann fängt eine Reise an. Also man kann dann sehen, wir fangen dann im Kopfbereich an. Dann kann man zum Beispiel, wenn jetzt jemand was mit den Augen hat, grüner Star oder sowas, kurz vorm Erblinden. Mhm. Grauer Star ist meistens dann nicht so schlimm. Aber immer wenn etwas gefährlich ist, dann schaut uns ein Auge an aus dem Orbit. Ich habe habe da sehr, sehr viele Fotos. Mhm. Es sieht manchmal auch ein bisschen spooky aus, wenn man das sieht. Und dann kann man genau sehen, das ist das linke oder rechte Auge. Sag ich, oh, was haben Sie denn mit Ihrem linken Auge oder mit Ihrem rechten Auge? Ebenso auch Nase, Nasennebenhöhlenentzündung oder sowas. Dann können wir auch Nasen sehen. Man sieht auch genau die Form, genauso wie beim Patienten oder Ohren. Bei Hörsturz, bei Tinnitus haben wir es auch alle schon gesehen. Herz vor allen Dingen, wenn jemand Herzinfarkt gefährdet ist, dann können wir das Herz sehen. Mhm. Wir können aber auch sehen, wo Gefäße zusehen, ob es hier im Aortenbereich ist oder hier unten in der Spitze oder an der Seite. Weil, also die Ärzte sehen ja auch, wenn da Gefäße zu sind, aber ich behaupte mal, nicht alle. Mhm. Weil wir haben ja zweimal um die Erde so viel Gefäße, das ist ja wahnsinnig viel. Und im Dunkelfeld sieht man auch wirklich jedes kleinste Gefäß, was mit den Geräten auch nicht mehr darstellbar ist. Denn so kommt es, dass viele Patienten zum Kardiologen gehen, haben Beschwerden, zum Beispiel wenn sie Treppe steigen, ne, kommen aus der Puste und so, und die finden nichts. Und dann kommen sie zu uns und sagen, ja Mensch, da ist ja was zu, ne? Und das haben die dann vorher nicht gesehen. Das öffnen wir dann ja auch mit Ozon. Ja, und dann kann man eine kranke Leber sehen, also, oder eben wenn das Knie, irgendwann da was ist, Arthrose, dann sieht man auch manchmal das Knie oder den Zeh. Also wir haben schon alles Mögliche gesehen. Und das ist ja das Interessante, weil wir sehen ja, was der Patient hat, und die sind dann schon immer sehr erstaunt. Ne? Ja, auch äußerst kritische Patienten, denen wir dann gesagt haben, wir sehen das und das, und ja, wie kommt das denn? Also das ist schon toll. Aber ganz wichtig, viele kommen und sagen, oh, ich bin jetzt ganz enttäuscht, die haben jetzt mein Herz nicht gesehen oder meine Leber nicht gezeigt, dann sagen, mhm, immer, seien Sie froh, denn nur diese Organe, die wir sehen, da ist ja die Gefahr, die sind krank. Also möglichst sollten wir sie nicht sehen. Wir, mhm, sollten nur die roten Blutkörperchen sehen, dass sie schön rund sind, das Plasma, wo die drin rumschwimmen, mhm, die Leukozyten, die Thrombozyten, Lymphozyten noch und die Symprotiten. Symprotiten sieht aus wie so ein Schneegestöber im Plasma, mhm, und das zeigt so die Lebendigkeit des Immunsystems auch an. Zum Beispiel bei Krebserkrankten ist das meistens gar nicht mehr da. Das ist immer so still, ruht der See. Das heißt, die Symprotitentätigkeit muss dann auch wieder angeregt werden.
Mhm. Spannend. Ja. Einen großen Teil Ihres Buches widmen Sie ja dem Säure-Basen-Haushalt. Säuren, Basen, wie wichtig sind diese Dinge für unseren Körper?
Was machen die? Ja, ist schon sehr wichtig. Also wir sollten nicht zu viel Säure haben. Also Basen heißt, es sind Negativ-Ionen. Also der Körper oder das Blut sollte basisch sein. Es gibt auch einen pH-Wert, der sollte 7, etwas überhaupt nicht überschreiten. Mhm. Weil Säure sagt ja auch schon der Name, da sind also positive Ionen drin. Auch Säure ist, greift immer an. Man kann es auch oft den Patienten auch schon ansehen, wenn sie reinkommen. Ja? Mhm. Jetzt möchte ich jetzt niemanden beleidigen, aber zum Beispiel, wenn Raucher jetzt zu uns reinkommen, die, mhm, schon 40 Jahre rauchen, die sind meistens übersäuert, weil das macht auch eben Säure. Das sieht man dann auch an der Haut. Ne? Die ist dann, mhm, also trocken und faltig und ja, Fingernägel können brechen, die Haare sehen dann auch nicht mehr so schön aus. Und im Dunkelfeld sehen wir die Übersäuerung natürlich auch. Wir sehen dann Verklebungen, so wie Netze im Plasma. Das kann man dann ganz gut sehen. Und, mhm, nicht nur das, die Erythrozyten sind dann nicht mehr beweglich. Normalerweise bewegen sich Erythrozyten und sie können sie auch ein bisschen verformen. Ne? Sie können sie so ein bisschen zusammenknautschen und die werden dann gleich ganz schnell wieder rund. Und wenn sie übersäuert sind, sind sie starr. Dann können sie das nicht mehr. Mhm. Und das ist wichtig, das hat mit unserer Ernährung zu tun, was, mhm, übersäuert, Kaffee, Alkohol, Zigaretten, Fleisch, also alles sicherlich Fertigprodukte, aber auch Stress übersäuert. Mhm. Man sagt ja, ne, man ist sauer geworden oder auch, yeah, ich denke manchmal auch, dass es auch eine seelische Komponente ist, weil wir auch oft sagen, mein Gott, bin ich sauer, oder wenn Ehepaare sich immer streiten, dass tatsächlich, weil das Wasser nimmt ja auch Schwingungen auf, dass auch diese bösartige Schwingung aufnimmt und den ganzen Organismus auch mit übersäuert, also, oder das Blut mit übersäuert. Also.
Dass Sie jetzt sowas sagen, ist ja nicht blinde Esoterik, sondern, ne?
Ja.
Man braucht ja immer für alles Fakten und Belege.
Ja.
Und die gibt es ja auch. Ne? Ich glaube, ja, da gab es eine japanische Studie zu dem Wasser. Ne?
Ja, Dr. Emoto hat mhm, ja sehr, sehr viele, ja, hat auch ein tolles Buch rausgebracht, auch Studien gemacht. Also das weiß man ja heute, das mit dem Wasser. Ne? Und was, mhm, ist im Blut? Sehr viel Wasser. Ne? Also, mhm, da haben Sie dann auch wieder, da kommt dann auch die seelische Komponente mit rein.
Mhm.
Ja. Also es passt immer alles zusammen.
Ja, vielleicht nochmal so zusammengefasst, in welchem Verhältnis sollten denn Säure und Basen im Körper so sein?
Also ich kann Ihnen den pH-Wert sagen, also sollte so bei 7 sein, also nicht darunter. Na, drunter ist es zu sauer. Mhm. Ein bisschen Säure schadet sicherlich nicht. Also wenn wir uns immer nur basisch ernähren und nur in der Basis sind, ist das auch nicht gut, weil der Körper braucht da auch immer so ein bisschen Puffer. Aber die Säuren sollten nicht überwiegen und das tun sie heute.
Ja.
Auch durch Stress wird man sauer. Das ist also oft so.
Und in Ihrer Tabelle konnte ich lernen, dass im Grunde genommen als Faustregel kann man sich merken, alle tierischen Produkte sind Säurebildner, auch wenn viele tierische Produkte viele gute Eigenschaften haben, aber sind sie im Wesentlichen Säurebildner. Und Gemüse und Obst ist basenbildend.
Ja,
und dann sollte das 3/4 zu 1/4, glaube ich, sein.
Zitrone ich lesen. Ist zwar sauer im Geschmack, ist aber basisch in der Wirkung. Mhm. Ja, das ist also auch wichtig. Zitrone ist ein ganz gesundes Lebensmittel. Okay. Also unsere Lebensmittel sollten natürlich sein. Also das sollte man immer versuchen.
Ja. Woran erkennt man dann eine Übersäuerung? Also vielleicht erstmal als ganz normaler Mensch. Also woran
ich sagte ja vorhin schon, Haut kann man sehen, aber auch Haare, wie man sich dann fühlt. Also wenn man übersäuert ist, ist man schlapp und müde und schlecht gelaunt. Man ist tatsächlich oft sauer. Ne? Das sagt ja schon das Wort, aber es ist auch oft so, dass die Menschen wirklich, die übersäuert sind, auch oft sauer sind. Ne?
Mhm. Und welche Arten der Übersäuerung gibt es? Ich glaube, Azidose oder so nennt man das ja.
Ja, also die Arten interessieren mich jetzt weniger, weil das könnten wir im Dunkelfeld auch gar nicht sehen, welche Art das ist. Das interessiert uns auch nicht. Wir sehen, der Patient ist übersäuert. Ja, welche Art, das ist eigentlich jetzt völlig egal. Okay. Wir haben Mittel gegen Übersäuerung. Das kriegt jeder Patient.
Mhm.
Ich weiß, da unterscheidet man so, aber das interessiert uns nicht. Das ist vielleicht im schulmedizinischen Bereich jetzt wichtig oder wenn man da direkt irgendwelche Mittel gibt. Also wir arbeiten ja mit dem Blut, wir haben Entsäuerungspulver, die wir auch dem Patienten geben oder in ganz harten Fällen spritzen wir ihnen da auch mal was. Also das und erzählen natürlich auch, dass die Ernährung auch ganz wichtig ist. Ne? Und viel Wasser trinken, reines Wasser ohne Kohlensäure, das ist auch ganz wichtig.
Okay. Und
wir entgiften jeden Patienten, das ist vielleicht auch noch wichtig.
Okay. Vielleicht erstmal, was Sie auch beschrieben haben, dass der Körper ja bestimmte Mechanismen hat, wenn er übersäuert ist, dass er sogenannte Zwischenlager bildet.
Ja.
Da scheint ja das Bindegewebe auch eine Rolle zu spielen. Ne?
Ach so, das meinen Sie, wie man dann aussieht. Ja, das Bindegewebe, das kann sehr ausleiern dann. Also es wird auch viel eingelagert dann auch im Bindegewebe und auch viel Wasser. Diese vielen Wassereinlagerungen, das sind ja auch Gifte, ne? Die sind ja auch übersäuernd. Die Lymphe ist verstopft. Die Lymphe ist ja der Müll in unserem Körper. Er sollte ja abtransportiert werden. Und bei einigen, die haben ja dann solche Wasserbeine oder solche Arme. Das heißt alles entgiften, entsäuern. Ja? Mhm. Wenn man sowas sieht, das ist also, das sollte man sofort machen. Ne?
Okay. Mhm. Hatten Sie solche Patienten auch bei sich in der Praxis, wo Sie helfen konnten, dass sich das gebessert hat?
Oh ja. Wir hatten sogar Patienten mit Elefantiasis, also mit Elefantenbeinen, wo das Wasser sich so gestaut hat, dass es wieder normalisiert
wird. Sind vor allem Frauen immer von betroffen, ne?
Ja, also, das stimmt. Das war auch jetzt eine Frau, die mir jetzt dazu einfällt. Mhm. Genau.
Mhm. Und der konnten Sie aber helfen mit Ihrer Therapie, dass das sich gebessert hat?
Ja, wir haben erstmal geguckt, warum, ne, warum ist das so?
Ja.
Da waren dann auch viele Sachen im Blut, die da nicht reingehörten, wie Bakterien, Viren, Gefäße, die zu waren. Die Milz hat nicht mehr gut funktioniert. Auch da haben wir Milzmittel auch reingegeben. Dann Lymphmittel, damit das wieder alles im Fluss kam.
Mhm.
Auch den Darm natürlich, weil da wird auch immer Lymphe mit abtransportiert. Wenn der nicht gut funktioniert, haben wir auch noch mehr Wasser da drin.
Also Säurebasenmittel. Kann man da so eine Faustregel geben, was es für zentrale Mittel gibt, die man irgendwie nehmen könnte jetzt, wenn man die Sendung guckt?
Ich darf ja immer keine Namen nennen eigentlich. Ne?
Mhm. Oder irgendeinen Stoff, den man vielleicht nennen darf, was da besonders gut hilft.
Also es gibt da so viele Sachen. Also da ist es, da kommt es eben immer drauf an. Es gibt zum Beispiel so reine Basenmittel von der Firma Sanum. Ich sage jetzt mal ein Mittel Alkal, das ist ein sehr gutes Mittel, hat aber auch keine Zusätze drin. Mhm. Für jemanden, der sehr empfindlich ist, rate ich das auch sogar an. Und interessant ist es, jetzt kommt ja auch das Interessante, wenn sie sehr übersäuert sind, dann schmeckt das ganz furchtbar. Dann sagen die Patienten, boah, das schmeckt nach faulen Eiern oder so, das mag ich nicht oder da muss ich mich übergeben. Aber es ist ja ein Zeichen, dass sie sehr übersäuert sind. Ne? Oder schmeckt nach Fisch. Denn wenn sie nicht mehr übersäuert sind, schmeckt es neutral. Also das empfehlen wir eben auch. Aber viele deswegen, weil sie es so furchtbar eklig finden, empfehlen wir dann noch andere mit Zusatzmitteln, ein bisschen Zitrone oder Orangengeschmack. Oder was auch immer.
Also auf jeden Fall, die Ernährung muss passen, ne?
Diese Säurebasenmittel, wie gesagt, gibt es eben viele. Wir empfehlen aber auch nicht immer das Gleiche, sondern auch immer je nach Typ, ne? Wie er das verträgt und was er da gerne auch haben möchte. Manche nehmen es auch schon und dann brauchen wir das jetzt nicht geben. Mhm. Ist ja auch nicht jeder übersäuert, aber es sind schon viele Menschen übersäuert. Das ist schon eine Grundkrankheit.
Was würden Sie so sagen aus Ihrer Praxiserfahrung, wie viele Leute sind, also die Beschwerden haben? Normalerweise kommt man ja zu Ihnen, wenn man Beschwerden hat.
Ja, das ist klar. Und bei uns wird jeder entsäuert, kann man so sagen. Ja. Also es sei denn, er nimmt das schon zu Hause für eine ganze Weile, aber normalerweise ja. Denn die Therapie wirkt ja auch erst, wenn die Übersäuerung auch weg ist, weil sonst vorher ist ja alles so verklebt, da wird ja gar nicht so aufgenommen. Das ist ganz, ganz wichtig, Entgiftung und Entsäuerung. Wenn man einfach Mittel reingibt in so einen übersäuerten und giftigen Körper, dann kann der gar nicht so arbeiten. Hm. Das ist ja genauso, wenn Sie Jauche haben und Sie schütten oben Champagner rein. Ne? Hm. Champagner bleibt es aber nicht.
Ja.
Das ist damit so gemeint.
Okay. Ich würde gerne noch mal darauf zurückkommen, wie das war. Sie haben ja am Anfang mit dem Dunkelfeldmikroskop gearbeitet. Das hat Sie fasziniert. Und wie lange hat es gedauert? Irgendwann haben Sie ja dann diese Organe gesehen, die haben sich quasi Ihnen gezeigt.
Ja.
Wie war dieser Prozess?
Ja, es war irgendwie merkwürdig, weil es war so. Während der Ausbildung, also eigentlich fing das schon ganz früh an, während der Ausbildung hat unser Ausbilder, der ein Arzt ist, jetzt in der Schweiz ein großes Krankenhaus führt, der dann gesagt hat, also ich bin ja kein Esoteriker, ne? Vergesst es auch gleich wieder, was ich euch sage, aber es könnte sein, dass man Organe sieht. So. Und ich hatte schon, weil ich habe ja probiert, ich habe bis morgens um 2 da am Dunkelfeld gesessen. Mhm. Mein Mann kam manchmal rein und hat dann gesagt, möchtest du auch noch mal ins Bett oder soll ich dein Bett hier hinstellen? Also ich war fasziniert, ich war wie im Rausch mit diesem Dunkelfeld. Ja? Mhm. Und das war bei mir gleich drin. Es könnte sein, dass ich Organe zeigen, sagt der Arzt, ne? Der eine große Klinik hat und so. Das ist mir dann gleich reingegangen und ich hatte ja tatsächlich schon Organe gesehen und habe dann darauf geachtet, welche Organe ich dann sehe und was hat der Patient, passt das zusammen? Und so kam das dann immer mehr und mehr. Wenn ich jetzt zum Beispiel das Herz gesehen habe und ich fragte dann den Patienten, was haben Sie mit dem Herzen? Und der sagt, ja, hatte schon einen Herzinfarkt, ich habe Bypässe, dann passte das ja auch. Ne?
Erstaunlich, ja.
Ja, das Blut spricht mit uns. Mhm. Das sagt ja auch Bruce Lipton, ne? Der Zellforscher, der sagt das ja auch.
Können Sie was über den erzählen, Bruce Lipton?
Bruce Lipton, ja, der Vater der Epigenetik, der erzählt uns ja auch, dass die Zellen miteinander kommunizieren und dass die Zellen wie ein kleiner Mensch aufgebaut sind. Da habe ich natürlich solche Ohren bekommen, ne, als er das sagte, denn ich hatte das große Glück, ihn kennenzulernen, war auch auf seinem Seminar. Und also man ist heute schon viel weiter, als ich damit anfing und die ersten Patienten und ich gesagt habe, hier sehe ich ihr Organ oder ich weiß noch, bei einem weiß ich noch genau, hat er gesagt, wissen Sie was, Frau Lienek, im Himmel des Jahrmarkt, ja, das glaube ich und tschüss, so war es am Anfang. Mhm. Aber mittlerweile hat sich ja so vieles verändert, auch in der Wissenschaft, ne? Bruce Lipton da als Vorreiter, der sagt eben, dass die Zellen einen kleinen Stoffwechsel haben und wie Menschen sind. Und das ist ja das Interessante, dass man das dann wirklich sieht. Ich meine, ich habe ja schon bestimmt über 200.000 Patienten in diesen 25 Jahren gehabt. Also in der Praxis, bei Messen und Seminaren und was nicht allen. Und wenn da nichts dran wäre, ja, woher weiß ich das denn, was die haben? Also ich konnte es immer exakt sagen, was sie haben.
Ja, aber dieser Bruce Lipton, was genau sagt er? Also, dass man die Gene im Grunde genommen verändern kann, dass sie veränderbar
Bruce
sind
Lipton
und nicht...
Bruce Lipton sagt, dass genetische Erkrankungen, richtig genetische Erkrankungen, nur zu 1% gibt. Der Rest hat mit der Umwelt zu tun auch. Also wir haben schon eine gewisse Veranlagung. Also wenn jetzt unsere Eltern das und das haben,
blaue Augen
dann
oder
können
braune.
Wir sowas, ja, oder auch krankheitsmäßig. Mhm. Ich sehe das auch im Dunkelfeld durchaus. Wir haben ja so ganze Familien, ne? So mit Vater, Mutter, Kind, Enkel und was nicht alles. Da kann man das schon sehen. Aber jetzt kommt's ja. Man kann eingreifen. Und das ist eben gar nicht passiert. Ich kann jetzt ein Beispiel sagen, ich hatte einen Patienten mit einem Schilddrüsenkrebs, einen sehr bösartigen, da gab es nur 20 Leute auf der Welt, die das hatten. Ist übrigens auch gesund geworden, schon ganz lange her. Ich weiß auch, dass er über 20 Jahre, also er lebt noch und denen geht's gut. Und bei seinem Enkelkind konnte ich in der Schilddrüse schon genau diese Veranlagung sehen. Und dann haben wir natürlich gleich was gemacht und dann geht diese Veranlagung tatsächlich weg. Und das ist ja das, was er auch sagt. Wir können das beeinflussen.
Das sind doch gute Nachrichten. Wir sind nicht Opfer unserer Gene, sondern...
Nein. Überhaupt nicht.
Wir können
sind
da
wir
was
nicht.
Machen.
So ist es. Also es ist ja hochinteressant. Also wenn man über Bruce Lipton auch noch spricht, also da kommt man ja von Hundertstens ins Tausendste. Da gibt es ja ganz, ganz viele Dinge noch.
Aber Sie sagen also, diese Übersäuerung stellen Sie viel fest im Dunkelfeld bei den Patienten heutzutage. Welche Krankheiten sind das denn so, die Ihnen vor allem begegnen?
Ja, also sehr, sehr viele Menschen haben Borreliose. Sehr viele Menschen. Und sehr viele Menschen haben den Epstein-Barr-Virus. Das ist wirklich eine Geißel der Menschheit, ja. Also das, und das wird auch oft gar nicht erkannt. Also das ist sehr, sehr häufig.
Weil man das mit der normalen Blutdiagnose jetzt beim Arzt gar nicht so
immer
finden kann.
Nein, nicht immer. Weil die Borrelien, die verstecken sich ja gerne. Die gehen immer so in die Nerven auch rein. Deswegen haben viele Nerven, Muskelschmerzen, Sehnenschmerzen. Die sind ja gar nicht so im Blut zu sehen. Und sie verändern ihre Form, was wir ja auch sehr gut sehen können. Also wir können manchmal die Urform sehen. Das ist eine Spirochete. Sieht aus wie so ein kleines Würmchen.
Was bitte?
Spirochete. So wie so ein kleines Würmchen.
Okay.
Spirochete nennt man so. Das ist der Fachbegriff.
Gut, habe ich noch nie gehört.
Ja. Und die verändern ihre Form. Besonders, wenn man Antibiotikum zu sich genommen hat. Und das kann man ja heute schon im Essen finden, beim Hähnchen oder so. Dann werden die oft zu solchen Blinkern. Also es gibt keine andere Form, die so blinkt. So, als wenn so ein Auto da durchfährt und blinkt. Ne? Und deswegen ist es auch so schwierig. Also die Ärzte sehen das nicht so häufig. Und wenn sie es sehen. Also die Tests sind nicht so, dass sie 100% erkennen, dass da Borrelien sind. Auch wir sehen es nicht immer. Manchmal ist es so, dass die Borrelien sich überall versteckt haben. Wir anfangen zu therapieren und dann sehen, oh, guck mal an, da sind sie ja. Ne? Da sind sie alle rausgekommen. Also das ist schon. Borreliose ist eben häufig. Viele haben Gelenkschmerzen, Rheuma, Arthritis. Ich sage immer, ich halte ja auch Vorträge über diese Krankheit, dass die Krankheit mit den über 1000 Symptomen, Kopfschmerzen, Müdigkeit, Abgeschlagenheit, weil die Borrelien und aber auch der Epstein-Barr-Virus, die sind oft gepaart miteinander. Also wenn wir gestochen werden von Mücken, Zecken oder sonst was, alles was uns sticht, kann diese Mischung enthalten, ist das so, dass die immer an unsere Schwachstellen gehen. Die wissen genau, wo sie ihre Schwachstellen haben. Bei einigen ist es vielleicht der Kopf. Dann kriegen sie auf einmal Migräne. Bei wieder anderen sind es die Gelenke. Dann gehen sie in die Gelenke rein. Bei manchen, da haben wir das wieder, ne? Mit der Vererbung, ja, mit der Genetik, die man aber verändern kann, weil nur 1% unveränderbar ist. So auch laut Bruce Lipton, ne? Laut Bruce, der sagt das auch so. Wenn jemand jetzt Herzprobleme hat, dann eben da. Und deswegen ist das so eine Wischiwaschi-Krankheit. Deswegen wissen eben viele nicht, wo es herkommt. Oder sie sagen die Ärzte, es ist psychisch oder es ist autoimmun.
Ja.
Autoimmun ist
was
ja das
ist
Neue.
Was ist denn autoimmun eigentlich? Das können, glaube ich, die Schulmediziner ja auch nur so irgendwie autoaggressiv, sagen sie, aber so richtig erklären, was das eigentlich ist. Woher es kommt.
Also mich hat es gewundert im Laufe der 25 Jahre. Am Anfang gab es nur ganz wenig Autoimmunerkrankungen und es wurden immer mehr. Aber dann haben wir auch oft gehört, dass es die Psyche war. Jetzt ist es nicht mehr die Psyche, jetzt ist Autoimmun, hört sich besser an. Also ich sage immer, Sie können eben nicht sehen, welche Bakterien oder Viren da am Werk sind. Und deswegen sieht es immer so aus, als wenn das eigene Immunsystem dagegen geht. Aber warum sollte es? Die meisten Erkrankungen sind gar keine Autoimmunerkrankungen. Zum Beispiel Hashimoto.
Das ist diese Schilddrüsenerkrankung.
Ja, das ist, wenn die Schilddrüse sich zurückentwickelt. Habe ich viele Fälle gehabt. Einen Fall hatte ich dann auch in einer Fernsehsendung bei Jürgen Fliege. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen darf, aber in der Sendung war es so. Und wir hatten vorher immer einen Studio-Call-In, dass wir immer Ärzte so wurden befragt über die Krankheit. Und da kam eine Spezialistin, ne, die Hashimoto-Spezialistin war, und die sagte, kann man nie heilen, die müssen immer Medikamente nehmen. Und da saß meine Patientin, die absolut geheilt war, auch von den Werten her. Und wirklich geheilt. Ich weiß, das darf man immer nicht im Mund nehmen, aber das ist wirklich, sie hatte nichts mehr.
Wie haben Sie die denn behandelt?
Ja, also ich wollte erst mal sagen, was da häufig ist, was man dann wieder nicht sieht. Borrelien waren da und auch Viren. Und da war eine Dauerentzündung, die keiner gesehen hat. So. Und die haben wir dann weggemacht. Wir haben einfach die Borrelien getötet, die anderen Bakterien und Viren, haben das Blut wieder richtig schön zum Fließen gebracht und die Krankheit war weg. Und es ist nicht die einzige. Aber es war natürlich die arme Ärztin, wenn sie das gesehen hat, muss sie auch gedacht haben, hat sich wahrscheinlich ein bisschen gefühlt. Ja, mag ja sein, aber das ist dann immer so die Meinung. Kann man nichts machen.
Gibt es diese Sendung noch im Internet nachzusehen? Wahrscheinlich schon, ne?
Ja.
Oh, okay.
Ja.
Bei Jürgen Fliege waren Sie öfter auch zu Gast, ne?
Ja, ja. Okay, 40 Mal insgesamt, 40 Sendungen haben wir mal gemacht, ja. Mhm. Zusammen. Mhm.
Okay.
Das waren schon wirklich auch sehr viele. Ja.
Und wie haben Sie dann diese Patientin, bleiben wir vielleicht bei der Hashimoto-Patientin, wie haben Sie die konkret behandelt? Wie viel Behandlung? Und da können wir vielleicht auch direkt auf Ihre Therapieform nochmal kommen. Sana, Zon. Sana heißt Gesundheit. Zon steht für Ozon.
Genau.
Was hat es da mit dieser Therapie auf sich?
Also das ist eine Kombinationstherapie von der Ozontherapie. Mhm. Also das heißt, wir geben intramuskulär Ozon oder über den Darm, das geht auch, oder subkutan unter die Haut. Mhm. Und wir haben die Kombination, da haben wir ja schon drüber geredet, über die isopathischen Mittel von dem Professor Dr. Günther Enderlein, also die Firma, die er damals gegründet hat, die sich weiterentwickelt hat. Das sind 10 bis 15 Ampullen, die da mit drin sind, auch Entgiftung, das sind dann auch homöopathische Mittel, ein spagyrisches Mittel haben wir da auch eben drin. Und dann wird der Patient 10 bis 15 Mal behandelt.
Okay.
Die aus dem Ausland kommen, die haben ja nicht so viel Zeit und können nicht so lange bleiben und so, machen wir auch, dass sie zweimal pro Tag behandelt werden. Wir haben ja zum Beispiel in Bayern die Praxis in einem Hotel, das ist also ganz praktisch, die Leute schlafen dann da. Und sind
in Bad Griesbach.
Ja, genau, in Bad Griesbach. Mhm. Und sind dann in einer Woche fertig, ne? Das geht rucki-zucki. Mhm. Nach der 10. Behandlung schauen wir dann, wie das Blut aussieht, also vorher, nachher.
Ausschließlich im Dunkelfeld, ne?
Ja, also wir nehmen ja, das habe ich vorhin, glaube ich, nicht ganz genau erklärt. Wir nehmen ein Tropfen Blut aus der Fingerkuppe und legen ihn dann auf das Mikroskop, auf das Plättchen und dann wird er vergrößert.
1700
fast. Ja, 1700 haben wir sehr viele. Wir haben aber auch noch ein anderes Mikroskop in Gifhorn. Okay. Das ist so ein ganz besonderes. Da können wir sogar auf 10.000-fach vergrößern.
Ui,
das heißt, wenn ich arbeite sehr gerne damit. Also wenn ich auch so knifflige Fälle habe oder wo man direkt so in die Zelle reinschauen kann, dass man vielleicht auch vergrößerte Mitochondrien oder sowas mal sehen möchte, dann ist das ganz toll. Oder so ein Tumor, den man dann auch sehen kann, den sieht man dann einfach größer. Das ist dann immer schön. Und der Patient sitzt daneben und sieht sein eigenes Blut und bekommt immer Fotos aus dem Bereich, wo etwas nicht in Ordnung ist.
Okay, ist quasi live dabei, ne?
Der ist
bei
live
der
dabei.
Diagnose.
Absolut. Mhm. Je mehr Fotos, desto schlechter. Also am besten ist ein Foto und es sieht langweilig von oben bis unten, dann ist das Blut in Ordnung.
Okay, aber genau, also Sie haben gesagt isopathische Mittel, aber Sanazon, also eben auch Ozon.
Ja, genau.
Okay, was
wir
ist
haben
das
damals so genannt, weil sonst musste ich immer sagen, nun sprichst mal Ozon dann und diese ganzen Mittel, das war einfach immer zu viel. Mhm. Und dann haben wir uns irgendwas überlegt, wie das dann so schneller geht. Mhm. Und ein Anwalt, den ich auch als Patient hatte, der sagt, Mensch, Sie können doch darauf auch einen Namen Patent anmelden und so war das dann mal. Dann haben wir es gemacht und ich hatte das schon ganz vergessen und nach ein paar Jahren haben wir tatsächlich den Anruf bekommen, dass es durch war. Ne?
Ja. Okay, aber was ist denn eigentlich Ozon oder warum tut das unserem Körper so gut? Oder
ja, Ozon ist aggressiver Sauerstoff, dreiatomiger Sauerstoff und das tut deshalb so gut, weil dieser Sauerstoff so viel Kraft hat, dass er Gefäße frei machen kann. Oder was eben auch sehr gut ist in unserer Therapie, durch Ozon öffnet sich die Zelle. Ja, und das ist ja so wichtig, dass sie sich öffnet. Sie ist also offen, da kann alles reinströmen. Und dann kommen die Mittel, die wir dann spritzen, direkt in die Zelle rein. Mhm. Und deswegen ist Ozon auch gut. Ozon ist auch gut für die Leber, man fühlt sich fitter. Aber wir machen das wirklich nie alleine, also immer mit den anderen Mitteln, deswegen Sanazon. Weil ich hatte von Anfang an auch immer Bedenken, wenn da mal irgendwo ein Thrombus ist und man gibt da Ozon rein und das bewegt sich irgendwo und bleibt stecken.
Ja.
Das kann bei uns ja nicht passieren, weil wir das Mittel drin haben, was Thromben immer sofort auflöst. Und deswegen ist das ja immer eine sichere Sache.
Dann würde ich gerne noch mal zu den Darreichungsformen dieser Ozontherapie kommen. Das geht ja, glaube ich, rektal und per Spritze irgendwie in das Muskelgewebe.
Intramuskulär kann man das geben, das machen wir oft. Man kann es aber auch subkutan. Zum Beispiel, wenn ein Patient jetzt so Blutverdünnungsmittel nimmt, Makoma oder so, dann dürfen wir nicht intramuskulär spritzen. Das ist einfach verboten. Dann gehen wir subkutan hier an diese Stelle, weil hier die Arteria femoralis langläuft. Ja? Also die durchzieht uns ja hier.
Okay.
Und dann geben wir da Ozon und das Ozon sucht sich seinen Weg. Sie können richtig zusehen, sehen, wie das da langfließt. Das ist immer sehr interessant.
Wie kann man dazu sehen?
Das sieht man, wie das so richtig aufblättert und wo es dann so, als wenn es da so, so lang fährt. Hochinteressant. Sie sehen okay. nicht den ganzen Körper, ein kleines Stück dann, das verpufft ja auch schnell. Nach 10 Minuten ist dieses Gas dann eh weg. Aber man kann sehen, wie es da arbeitet. Das ist schon toll.
Okay.
Und über den Darm kann man es natürlich auch geben. Natürlich. Dann wird so ein kleiner Katheter eingeführt und dann wird es also direkt über den Darm mit natürlich nicht so einer hohen Konzentration auch reingegeben. Wir haben das auch schon immer bei Kindern gemacht, weil Kinder werden nicht gespritzt erst ab dem 13. Lebensjahr.
Okay, und dann war es bis 2020, konnte man als Heilpraktiker auch Ozon noch in Form von Infusion, also direkt in die Vene geben?
Ja, das hört sich jetzt, so war es nicht. Wir haben keinen Ozon direkt in die Vene geben,
Oh Gott.
Nein, wir haben die hyperbare Ozontherapie gemacht, das heißt, wir haben Blut rausgenommen in so ein kleines Gefäß, so ein Glasgefäß, die Krankenschwester, ne?
Ja.
Ich mache das ja schon jahrelang selbst nicht mehr. Mhm. Ja, also 150 Milliliter, dann wurde es vermischt und ist über die Vene wieder zurückgegangen.
Ah,
also bloß nie reines Ozon. Das war das Blut, was mit Ozon angereichert war.
Ja, das war so die klassische Therapiemethode bis 2020. Und was ist da passiert? Warum dürfen das Heilpraktiker jetzt nicht mehr machen?
Ja, es gab ein neues Gesetz, das neue Transfusionsgesetz von unserem Herrn Spahn verbietet Heilpraktikern, dass wir das machen.
Ja. Das ist ja erstaunlich. Also gerade wenn sich so viele positive Nachweise darüber bringen lassen. Ich meine, die Patienten kommen ja wieder. Sie machen das seit 25 Jahren. Sie haben 3 Praxen. Es kommen ganze Familien zu ihnen, ne? Ganze Generationen.
Ja, auch sehr kritische Menschen, die also absolut total kritisch waren. Da habe ich so sehr schöne Erlebnisse.
Ja, erzählen Sie doch gerne mal was.
Ja, also ich kann Ihnen da viele Sachen sagen, weil man sagt ja immer, denen geht es ja besser, weil sie glauben. Ich habe so viele gehabt, die überhaupt nicht geglaubt haben. Die also richtig so ein bisschen aggressiv waren. Zum Beispiel kam da mal ein Mann, also seine Frau war bei uns in Behandlung und sie wollte unbedingt, dass er auch kommt und er wollte nicht. Und er so, nee, will ich nicht. Dann sage ich, ja, wunderbar, habe ich jetzt eine Kaffeepause, weil es war eh so voll. Und ich, also, kein Problem, ich wollte schon rausgehen. Sag, nee, jetzt bin ich hier, jetzt machen wir das. Sag ich, okay. Ja, und dann habe ich sein Blut angeschaut und er saß ja immer noch so da und dann komme ich so im Rippenbereich und dann sage ich, oh, was haben Sie mit Ihrer Rippe? Und dann saß er dann schon so, hat dann gleich so gemacht. Wieso, was sehen Sie dann mit meiner Rippe? Also erst immer noch so, ne? Anti-Anti. Und welche Rippe denn? Da sag ich, hörst du, die linke Rippe, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Da sehe ich was. Es ist, wenn so die Rippe kaputt ist und da sind auch Ablagerungen und so. Und dann sagt er, ja, jetzt haben sie mich aber erwischt, sagt er, ich bin vom Birnbaum gefallen und habe mir die linke Rippe gebrochen. So, und das sind dann immer so Dinge, die sehr schön sind, weil ne, die waren ja sehr kritisch. Oder was mir jetzt auch noch einfällt, ein sehr kritischer Patient, der hat das auch seiner Frau zuliebe gemacht. Der hatte 26 Medikamente genommen, das ist heute keine Seltenheit mehr. Mhm. Herzkrankheit, zu hohen Cholesterin
und
ach, weiß ich
und
was.
Und dann gegen die Nebenwirkungen der Medikamente, die eigentlich für was anderes nimmt und so weiter.
Und den hatte ich behandelt, der kam aber nicht zum Dunkelfeld und ich hatte das eigentlich auch, ich hatte den dann auch vergessen, weil es war einfach auch voll. Ich hatte andere Patienten und dann war es, glaube ich, nach einem Jahr oder so, anderthalb Jahren, da kam seine Frau wieder und er auch. Da sag ich, ach ja, ich erinnere mich an Sie, wie geht's Ihnen denn? Sie haben damals ja gar kein Dunkelfeld gemacht. Ich hatte dann sagt er, ach, eigentlich will ich es Ihnen ja nicht sagen. Da sage ich, ja, was wollen Sie mir nicht sagen? Da hat gesagt, von den 26 Medikamenten hat mein Arzt 25 abgesetzt. Sage ich, ach, hat aber nicht geholfen, was wir gemacht haben. Ne? Solche Dinge. Also selbst dann war immer noch kritisch, das hat man dann auch. Und dann hatte ich jemanden, der auch ganz oberkritisch war. Seine Frau war bei uns in Behandlung und der saß auch so vor mir und er hat nichts, ich kann ja mal gucken. Und naja, und dann habe ich gesehen, dass der hatte wirklich nicht viel, aber er hatte hohen Blutdruck und mit einem Nackenproblem und das habe ich dann auch gesehen, dass sein erster Halswirbel oft Probleme macht und deshalb auch der Blutdruck immer so nach oben ging. Und da hat er gesagt, ja Donnerwetter, das stimmt. Ja, können wir was machen? Und da haben wir ihn behandelt, hat auch gut funktioniert. Mhm. Und dann hat er seine ganze Familie, seine Enkelkinder geschickt, die auch super kritisch waren, die Füße bei mir auf den Tisch gelegt hatten, das gar nicht erst wollten. Also ich habe schon oft auch kritische Patienten gehabt. Und ich habe auch schon die Ärzteschaft, Professoren in meinem Zimmer gehabt, also mit 10, 13 Mann, wo ich dann bei einem Dunkelfeld gemacht habe und alle dabei waren und die wollten sehen, ob ich das dann nun wirklich kann.
Und wie war das Resümee dieser Professoren?
Die waren sehr erstaunt. Also ich hatte dann auch eine Zusammenarbeit, das ging um Cyberknife. Also ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Das ist auch so eine Bestrahlung bei Krebs, so eine punktuelle Bestrahlung, die also keine Nebenwirkungen hat. Das funktioniert ganz gut.
Ist das ein schulmedizinisches Produkt?
Ja, eigentlich schon. Aber die Schulmediziner haben dann ihre eigenen Geräte, wollten die wohl irgendwie amortisieren oder was auch immer. Auf jeden Fall wurden die immer nicht so sehr empfohlen. Und so kamen sie eben dann zu uns. Ne? Das war, haben wir also viele Jahre mit zusammengearbeitet.
Frau Lienegg, ich würde gern noch mehr über die Geschichten, über Ihre Heilerfahrung aus der Praxis hören. Welche Krankheitsbilder sind Ihnen häufig begegnet, wo man eigentlich sagt, unheilbar, da kann man nichts machen, da muss man sein Leben lang Medikamente nehmen oder vielleicht sogar noch schlimmer, man hat nicht mehr lange damit zu leben.
Stimmt.
Oder was gibt es da so?
Wir haben da, also ein Fall fällt mir da immer ein, weil der auch so sehr kritisch war und weil der wirklich eine Krankheit hatte, die unheilbar ist, die wirklich unheilbar ist und wo sie alle auch sterben normalerweise, gibt es keine Überlebenschance so, also keine oder 1% oder so ganz, ganz wenig. Also ich erzähle es mal, das kann man auch verifizieren, weil der Mann war auch im Nachtcafé und hat
Ist eine Sendung im SWR.
Genau, und der hat auch seine Story da erzählt, das war auch ganz interessant. Na gut, also er kam zu mir, war auch kritisch, er war noch nie beim Heilpraktiker vorher, er kam also durch eine Nachbarin, die bei uns war und die dann gut berichtet hat, ich weiß nicht mehr, was sie da hatte. So, auf jeden Fall kam er. Ich kannte ihn nicht, wusste nicht, was er hat. Er hat auch nichts gesagt und will ja auch nichts wissen. Und dann bin ich im Kopfbereich und dann denke ich, ich weiß ja nie, was der Patient weiß. Das ist ja auch immer mein Problem. Yeah. Wenn ich jetzt was Böses sehe und ich sage ihm das, dann fällt er mir vom Stuhl. Ja? Also fing ich vorsichtig an und habe gesagt, habe ihn dann gefragt nach Symptomen. Haben Sie Kopfschmerzen, Sehstörungen? Weil da habe ich einen Tumor gesehen, ne? Einen Tumor in seinem Kopf. Und dann hat er das alles so bejaht. Ja, das hat er, sagt er. Und sagt er, was sehen Sie denn da? Sag ich sehe da einen Tumor. Ja, ist der gut oder böse? Sag ich, nein, der ist leider böse. Das Böse sieht man, das ist knallorange. Dann kommt die Farbe orange rein im Dunkelfeld. Mhm. Ich habe ganz viele Bilder, die ich dann vielleicht noch mal in einer anderen Sendung oder so zeigen kann.
Ja, das ist sicherlich richtig interessant. Ja.
Aber der war ja ganz oberkritisch und fragte ihr, welche Seite. Ich weiß jetzt was, ob es links oder rechts war. Auf jeden Fall weiß ich jetzt wirklich nicht mehr. Aber sagen wir mal links. Dann sagte er, ja, bingo, das stimmt. Aber jetzt sagen Sie mir mal, wo liegt er denn genau? Der wollte, dass ich genau das sage. Dann habe ich nochmal geguckt. Dann habe ich gesagt, sieht so aus wie Sprachzentrum. Also wenn man das so oft und so lange macht, kann ich auch manchmal ganz kleine Nuancen sehen. Mhm. Und dann sagte er, bingo, 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 genau. Er hat einen bösartigen Tumor im Sprachzentrum. Und dann hat er mir seine Geschichte erzählt. Und er hatte schon einen Operationstermin. Und er wollte den auch wahrnehmen und hat sich dann nochmal umgedreht zum Arzt und hat gesagt, welche Nebenwirkungen können da folgen? Und dann sagte der Arzt, Sie können Ihre Stimme verlieren, Ihre Sprache, Ihre Stimme. Und dann sagt er, um Gottes Willen, der redet nämlich gerne. Ne? Mhm. Also das wollte er auf keinen Fall. Und so kamen wir dann eben. So, dann, er hatte eben da wirklich einen bösartigen Tumor, Gehirntumor. Mhm. Und dann haben wir ihn behandelt. Das heißt, meine Damen, ich war dann wieder in einer anderen Praxis. Und nach der 10. Behandlung war er auch bei einer Kollegin, nicht bei mir. Ich war jetzt gerade in Bayern oder in Travemünde, ich weiß es nicht mehr wo. Und die hat dann auch gesehen, wir haben ja Fotos gemacht, ne, von diesem Tumor.
Wird ja immer gemacht bei der Dunkelfeldanalyse.
Aber sie kannte die Vorgeschichte auch nicht, weil wir hatten ja wirklich auch immer so viel zu tun, dass wir gar nicht die Zeit haben, immer alles nachzulesen. Sie hat auch einfach geguckt und sagt, ja, Tumor, da ist der Tumor und der war um die Hälfte kleiner. Um die Hälfte kleiner. Mhm. Und dann haben wir noch 5 Behandlungen gemacht und dann war das Ding weg. Ganz und gar weg.
Wow.
Und also im Dunkelfeld. Ne? Das ist ja okay. Mhm. Ob auch so weg ist, soll er prüfen lassen.
Yeah.
So. Und dann ging er nochmal zu seinem Operateur. Das war ja auch dann bald der Termin. Mhm. Und er wollte ihn dann operieren. Und dann hat er gesagt, nein, ich möchte noch mal eine Untersuchung. Sagte, warum wollen Sie eine Untersuchung? Habe ich doch erst gemacht. Das war nicht so ein langer Zeitraum.
Yeah.
Nein, das möchte ich, sagt er so. Und dann haben sie geguckt, haben sie noch mal eine Aufnahme gemacht. Und der ist wirklich weg.
Wow.
Und dann hat der Operateur gesagt, soll ich sie trotzdem operieren? Sagt er, hä? Warum denn? Ja, die rennen da rausschneiden. Ja, dann wollten sie sich das mal wieder hier bei sich anheften, dass sie das waren, so nach dem Motto. Hat er dann nicht gemacht.
Mhm.
Und das ist jetzt, Gott, oh Gott, wie lange ist denn das jetzt? Ich glaube, es ist fast 10 Jahre her. Und dem Patienten geht es sehr gut. Der kommt ab und zu mal zu einer Auffrischung, hat nie wieder ein Rezidiv bekommen. Ihn
Toll.
Haben sehr, sehr viele Leute, weil ich auch seinen Namen dann bekannt gegeben habe, er hatte nichts dagegen, angerufen, mit ihm gesprochen, weil es viele gar nicht glauben konnten.
Ja. Das klingt wirklich also nach einer Wundergeschichte.
Wir haben ja nach Wunder, aber das mag ich eigentlich nicht so gerne. Klar gibt es Wunderheilungen, ja, aber eigentlich ist es ja kein Wunder, weil wo entsteht denn Krebs? Da, wo ein Sauerstoffmangel ist, wo die Zellen nicht mehr atmen können, in die Gärung und in die Fäulnis gehen. Was machen wir? Wir machen da wieder Sauerstoff hin, sodass ein Tumor da eigentlich ja gar nicht mehr so existieren kann. Entweder er geht weg oder er wird kleiner. Natürlich nicht bei allen. Ja. Bei allen natürlich nicht. Aber wir haben so einige Fälle, wo es wunderbar funktioniert hat. Ja.
Ich glaube auch, der Otto Warburg hat doch genau für diese Entdeckung den Nobelpreis für Medizin in den 30er Jahren oder 20er Jahren.
Genau, der hatte da ziemlich recht, muss ich sagen. Ja.
Aber in der aktuellen Onkologie findet man irgendwie eine Form der Beschäftigung mit der Sauerstoff in der Zelle oder eine Form der Ozontherapie, glaube ich, ist da nicht vorgesehen, ne?
Nein, Naturheilkunde ist da nicht vorgesehen. Leider. Man kann so viel machen. Aber vielleicht ist das eben auch Geschäftemacherei. Chemotherapie ist sehr teuer. Pharma verdient daran sehr viel. Das andere das hätte einen Bruchteil gekostet. Ein Bruchteil. Diese 15 Behandlungen, sagen wir, wenn wir es hochrechnen, auch mit den ganzen Auffrischungen, ja, vielleicht hat er 3.000, 4.000 Euro bei uns gelassen über die Zeit.
Ja.
Er lebt und das geht ihm wunderbar.
Ja, und wenn man das mit den Kosten für eine Chemotherapie, ich glaube, das sind ja schnell 100.000, 200.000, was da.
Wir haben viele interessante Fälle. Jetzt fällt mir noch ein, also ja, wenn Sie gerade in Fragen nach Fällen, Gott, da könnte ich eigentlich mal ein Buch drüber schreiben.
Sehr interessant, ja.
Ich kann immer nur sagen, was mir jetzt gerade einfällt, da fällt mir jetzt eine Frau ein, die aus Mallorca kam. Wir haben ja auch viele aus dem Ausland. Und da habe ich das Blut gesehen und war richtig entsetzt, weil die war richtig, überall hatte sie Krebs. Ich habe also Tumore in der Brust gesehen, in der Lunge, im Darm. Und dann habe ich sie immer nur angeguckt und ich erzähle Ihnen das nachher, hat sie dann gesagt. Ne? Und ich war mir dann selbst auch unsicher, kann das überhaupt sein? Ne? Und dann sagte sie mir, dass sie 5 Krebsarten hatte. 5 Krebsarten. Und die haben wir behandelt, ist auch weggegangen. Alle 5 sind weggegangen. Also auch. Oder, was mir auch einfällt, ein Ire kam zu uns mit einem ganz, ganz seltenen Krebs, und zwar Pheochromozytom.
Noch nie
haben
gehört.
Sie das mal gehört? Nein. Das ist ein Nebennierenrindenkrebs, ein Nebennierenrindenkrebs. Mhm. So selten nicht. Es gibt da schon häufig, aber auch sehr, sehr tödlich.
Okay.
Und der kam zu uns, der war 49. Er sagt, vielleicht hat er noch ein Jahr oder so. Und ich wusste ja nicht, was er hatte. Und der hatte lauter Tumore im Lungenbereich. Und ich habe ganz viele kleine Tumore im Lungenbereich gesehen. Aber der sah recht gesund aus. Mhm. Dachte ich, Und auch in den Gefäßen hatte der, sag ich, das kann doch nicht sein. Habe ich noch nie gesehen. In den Gefäßen Tumore. Da lächelte er und dann sagte er, was er hatte. Und er sagte, haben Sie schon mal diesen Fall gehabt? Sag ich, nein, das war ganz ehrlich, ich hatte diesen Fall noch nicht. Ich habe aber gesehen, wie sieht sein Blut aus? Er hatte Viren, Epstein-Barr-Virus, der sehr krebserregend ist auch. Ne? Er hatte Borrelien, hatte Staphylokokken, sein Blut floss nicht richtig. Die Fortader war zu. Das ist ja die Ader zwischen Leber und Milz hier unten. War richtig zu. Ich konnte die Vene sehen. Wenn ich sie sehe, dann ist sie geschlossen. Das konnte man auch sehen. Da habe ich gesagt, gut, ich habe den Fall noch nicht gehabt, aber ich mache mal das, was wir jetzt so machen können. Wir machen ihr Blut wieder dünn und töten die Viren und die Bakterien und die Fortader machen wir auf und dann gucken wir mal. So, dann haben wir das alles gemacht und er fühlte sich auch besser, er fühlte sich sehr schlapp, das war's, und sein Blutdruck ging immer so nach oben. Ne? Bei dieser, das geht sehr nach oben. Und er hat in Amerika einen Spezialistenarzt gehabt, in Washington. Und zu dem flog er dann hin nach der Therapie, nach 15 Behandlungen. Und der Arzt, der rief mich dann an und hat gesagt, er glaubt es jetzt nicht, es sind alle Tumore weg, die Fortader ist auf, was habe ich gemacht? Und er hat mich eingeladen, ich war in Washington, ich habe diesen Arzt kennengelernt. Und das ist ein Chefarzt in diesem riesigen Krankenhaus, wo auch Obamas und so behandelt wurden. Ich habe da auch noch Bilder von, wie ich den auch besucht habe. Und der konnte sich das überhaupt nicht erklären. Der hat sich dann von mir erklären lassen, was ich gemacht habe.
Yeah.
Und das mit dem Sauerstoffen hat er gesagt, ja, aber bei anderen Krebsarten ist es doch so und so. Sag ich, nein, es ist auch so. Da guckte er mich so an, wir hatten ein richtiges, so ein bisschen Fachgespräch, und sagte, naja, der ist ja gesund geworden, dann scheinen sie ja recht zu haben. Und er wollte gleich so eine Abteilung da einrichten, aber die Pharma war dann natürlich wieder sehr dagegen. Aber vielleicht nehme ich den Kontakt eines Tages nochmal auf, weil der hat alles Pheochromozytom-Patienten gehabt. Und dem Patienten, wie gesagt, ein Ire lebt jetzt auch teilweise auch in Neuseeland, weil er da eine Partnerin kennengelernt hat. Das ist jetzt 8 Jahre her, geht es auch hervorragend, auch kein Rezidiv.
Toll.
Aber der hat seinen Job aufgegeben, der hatte so einen tollen Job. Das fand er jetzt richtig traurig, weil er hat ja gedacht, er lebt nicht mehr lange. Oh, jetzt muss er erst mal sehen, was er mit seiner Zeit anfängt.
Ja, ja, so. Es ist also eine sehr, sehr schöne Heilgeschichte, aber eben auch tragisch oder schlimm, finde ich, dass dann dieser Klinikarzt, der ja sehr offen war, dass der im Grunde genommen nicht weitergekommen ist, ne? Obwohl der Beweis vor ihm saß, ne? Mit dem Patienten, mit ihnen.
Das Problem war auch, er hatte auch eine Patientin, eine junge Frau. Der Vater dieser Frau war ein großer Pharmaboss in Amerika. Ja, dann können Sie sich vorstellen, ne? Das, das hat sicherlich auch damit zu tun. Aber wie dem auch sei, ein anderer Fall nochmal, was Rheuma angeht, interessiert Sie vielleicht auch.
Ja, finde ich sehr interessant.
Wir hatten einen Herrn, der seit dem 17. Lebensjahr Rheuma hatte, war jetzt Mitte 50 oder war schon Ende 50, also auf jeden Fall älter. Ganz viel Medikamente, alles, was man sich vorstellen kann, alles genommen. Alles war schon verbogen, die Finger, die Füße. Das heißt also, sein Leben komplett eingeschränkt. Ist Kranfahrer vom Beruf, er hat dann eine extra Vorrichtung gehabt. Er hat nie Auto fahren können. Ging nicht, ne, mit dem allen und immer unter Schmerzen. Und der kam zu uns durch eine Mitarbeiterin, das ist Nachbarschaft, und sie hat ihm einen Gutschein geschenkt und hat gesagt, geh doch mal hin. Und er war aber schon, ne, hilft doch alles nicht. Aber er kam und er hat Dunkelfeld gemacht, er wollte dann auch gar keine Therapie machen, aber dann haben wir gesagt, Mensch, dann machen Sie doch mal 5, ist doch kein großes Risiko, wir können doch sehen. Und
der Gutschein ist ja da.
Genau, wir haben gesehen, alles Bakterien, Staphylokokken, Streptokokken, Viren, dickes Blut. Also das Blut war da so dick, dass kein Sauerstoff rankam. Deswegen auch Schmerzen, ne? Hat auch dann damit zu tun. Und nach der 5. Behandlung eben, als er fertig war, habe ich ihn vorne an der Anmeldung stehen sehen und er weinte. Der weinte richtig doll. Und ich dachte schon, naja, das sind jetzt so die Erstverschlimmerungen, Herxheimer-Reaktionen und so. Und sprach ihn drauf an, sag, warum weinen Sie denn? Und dann liefen ihm die Tränen. Sag ich, haben Sie Schmerzen? Nein, eben nicht, sagte er. Ich habe keine Schmerzen mehr. Ich nehme auch keine Medikamente mehr. Das war so was Schönes für diesen Mann, dass sein Leben komplett umgedreht. Wir haben ihn dann 15 Mal behandelt und es geht ihm immer noch gut. Er braucht keine Vorrichtung mehr, er fährt jetzt Auto und ein vollkommen neues Leben.
Wunderbar.
Und er brauchte gar keine Auffrischung. Ich weiß es durch meine Kollegin, das ist ja ihr Nachbar, dass es ihm immer noch gut geht.
Toll. Und vielleicht, jetzt hatten wir Krebs, wir hatten Rheuma. Wie ist es mit Schilddrüse, hatten wir auch schon.
Hashimoto, ja.
Ja, haben Sie auch viel Patienten?
MS haben wir ganz viel.
Okay.
Multiple Sklerose,
okay.
MS, aber auch MCS. Kennen Sie MCS?
Nein.
Multiple chemikale Sensitivität. Das ist eine Krankheit, da gibt es jetzt, das ist eine Umweltkrankheit.
Okay.
Das sind Patienten, die sind so empfindlich und allergisch, die können nicht mehr normal leben. Ich hatte zum Beispiel eine Frau, also die können den Teppich nicht mehr, die können kein Shampoo, die können das Parfüm anderer Menschen nicht mehr riechen. Die hat im Wald gelebt ganz viele Jahre. Sie konnte nichts mehr, alleine, auch ohne ihren Mann. Sie konnte niemanden mehr an sich haben. Und ich weiß, und die kam dann zu mir. Und sie war so empfindlich, dass sie zu mir gesagt hat, sie kann diese Dunkelfeld nicht in diesem Raum machen. Und so schlimm war der Raum eigentlich nicht, aber bei ihr war es so schlimm. Manche kommen auch wirklich mit Masken rein jetzt, nicht die Masken, die jetzt sind, sondern so Sauerstoffmasken.
Okay.
Und es war Winter und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das Fenster auf, habe mir eine dicke Jacke angezogen, habe es fast draußen gemacht, das Dunkelfeld. So, und dann haben wir die Dame behandelt. Und nach dem vierte Mal ging es ja noch schlechter. Und nach dem vierten Mal ging für sie die Sonne auf. Da war auf einmal wirklich alles weg. Und nach 10 bis 15 Behandlungen bis heute, das ist jetzt schon ganz lange her, sie arbeitet auch für uns und kümmert sich um die MCS-Patienten. Denn wir haben in Deutschland schon 1 Million und in Amerika 3 oder 4 Millionen.
Boah.
Das ist eine Krankheit, die sehr stark zunimmt.
Wahnsinn.
Sehr stark. Und dann MS-Patienten, sehr viel, nimmt eben auch sehr stark zu.
Gilt ja auch als Autoimmunerkrankung, glaube ich. Ne?
Also wir haben ja zigtausende gehabt in den Jahren jetzt. Das sind 25 Jahre, ist wirklich eine lange Zeit. Und bei allen, wirklich bei allen, da gab es überhaupt keine Ausnahme, habe ich im Gehirn immer Borrelien gesehen und den Epstein-Barr-Virus. Und es gab immer einen Anlass, dass das Immunsystem runterging. Kann auch mal eine Impfung gewesen sein oder irgendein schwerer Schicksalsschlag, was auch immer. Das Immunsystem ging dann runter und dann entstand diese Krankheit MS.
Okay, vielleicht noch eine letzte Erkrankung, die auch weit verbreitet ist in Deutschland, auf der Welt, in der westlichen Zivilisation, vor allem Diabetes.
Ja.
Kann man da auch helfen mit der Sanazougen-Therapie?
Ja, natürlich, wenn man schon gespritzt wird, also wenn man die Spritze braucht, das Insulin braucht, wird es schwierig. Obwohl ich habe einen einzigen Patienten, der jahrelang schon an Insulin hing und der das dann nicht mehr brauchte. Wie auch immer das funktionierte, war ich selber erstaunt. Er auch, bei einem ist es tatsächlich so passiert. Das habe ich eben auch als Wunder gesehen. Aber wir haben natürlich viele Patienten, die das haben. Es gibt ja auch homöopathische Mittel, Pankreas auch wieder so in Ordnung. So, vor allem das Blut. Ne, die haben ja meistens dickes Blut. Die ganzen Folgeerkrankungen, ne, diabetischen Zeh, diabetischen Fuß und so weiter. Da helfen wir ihnen natürlich, dass das Blut wieder gut in Fluss kommt, dass die Gefäße wieder frei werden und diese verzuckerten Gefäße auch wieder frei werden, auch mit Ozon und mit speziellen homöopathischen Mitteln auch.
Okay, wir hatten vorhin schon mal angedeutet, per Infusion kann man das ja nicht mehr geben dem Körper, weil der Herr Spahn oder die Bundesregierung sich da entschieden haben, gewisse Regeln aufzustellen, die das verhindern. Was gibt es denn jetzt für eine vielleicht neue Alternative, die Sie entwickelt haben mit Ihrem Team?
Nee, entwickelt habe ich es nicht, um Gottes Willen. Aber wir haben etwas Neues entdeckt und darüber bin ich ganz, ganz glücklich. Für uns Neues, es gibt es aber schon seit 30 Jahren. Es wurde 81 in der Sowjetunion entwickelt, das kommt aus der Sowjetunion. Das ist eine intravenöse Lasertherapie. Und wir haben hier einen Arzt entdeckt, Herr Dr. Weber, kann ich vielleicht auch sagen, der schon ganz lange damit arbeitet und das auch weiterentwickelt hat. Und von ihnen haben wir dann auch die Geräte gekauft. Ich habe mich damit erstmal kundig gemacht. Und das ist eine sehr interessante Sache, weil es geht über die Vene. Wir haben es auch kundig gemacht, ob wir das dürfen. Weil Transfusionsgesetz, man darf ja da nichts reinspritzen. Und das gilt aber unter energetischer Therapie, weil Licht ist nichts. So nach dem Motto, also wir dürfen das machen.
Okay.
Das heißt also, es wird hier in die Vene, ein so ein Butterfly, das hat auch Herr Dr. Weber auch mitentwickelt, und diese Weber-Needles. Dann kommt ein Licht Leiter hier in diese Kanüle so mit rein und dann bestrahlt das Licht das Blut direkt und Sie sehen auch hier so einen kleinen Regenbogen oder man kann hier auch über die Vene sehen, wie es dann rot, grün oder blau oder so und man sieht dann die Farbe oder gelb. Gelb ist auch sehr schön, dieses Goldene, das sieht man. Wobei eine Farbe sieht man nicht, weil sich das aufhebt. Aber sonst sehen Sie hier richtig die Farben. Und damit habe ich mich jetzt auch sehr, sehr beschäftigt. Und wir haben es jetzt seit März, also noch nicht so lange. Aber es wird sehr gut angenommen. Wir kombinieren das mit der Sanazontherapie. Das heißt also, wenn Ozon diese Zelle aufmacht und dann dieses Licht da mit reintrifft, ist das eine ganz tolle Geschichte. Das rote Licht ist eben auch sehr gut, ATP zu bilden. Ja?
Das ist also diese Energiegewinn.
Adenosintriphosphat, so heißt das ja, wenn man das ausspricht. Das hat mit den Mitochondrien zu tun, mit Energie.
Ja.
Und es gibt wissenschaftliche Studien. Ne?
Das also ist ja auch immer interessant. Die gibt es
toll.
Also.
Die gibt es. Und zwar werden tatsächlich auch von den Mitochondrien entstehen sogar Riesenmitochondrien danach. Und die kann man auch im Mikroskop sehen. Das ist ja auch das Interessante. Oder dann das blaue Licht, dann wird NO-Gas. Also das ist ja... Das ist ein Gas, ein Stickstoffoxidgas, was in unseren Gefäßen aber gebildet wird und was also ganz wichtig ist, weil es reguliert den Blutdruck nach unten, Cholesterinwerte gehen nach unten, Anti-Aging, also tatsächlich die Telomere, die teilen sich dann nicht mehr so schnell.
Was sind Telomere?
Die Telomere, das sind die Stränge, die DNA-Stränge. Ich weiß nicht, ob Sie sich damit auskennen. Also wenn man alt hat, dann verlieren die. Das ist wie so ein langer Schwanz. Ne? Dann verliert man immer. Und je mehr man verliert, desto schneller altert man.
Okay.
Und da wird diese Telomerase, das ist so ein Enzym, mehr gebildet durch das NO-Gas. Und das heißt, man altert nicht mehr so schnell. Es ist also auch Anti-Aging. Es ist für die Nieren gut, für die Bauchspeicheldrüse. Also Insulin wird da reguliert. Also man kann sagen, dass diese Lasertherapie durch diesen elektrischen Impuls die chemischen Abläufe in der Zelle regelt. Da gehören Hormone dazu. Es ist fantastisch. Also davon bin ich jetzt sehr, sehr, sehr begeistert.
Das klingt toll. Also da haben Sie jetzt seit Anfang des Jahres, Frühjahr, mit begonnen. bei ihren Patienten. Aber der Professor Weber oder Dr. Weber, der arbeitet damit in Deutschland auch schon länger.
Ja, er stellt auch Geräte her und also er macht auch nicht nur die Intravenöse, macht also alles, was mit Laser ist. Und er ist Präsident einer Vereinigung, ISLA heißt sie, aber ich weiß jetzt nicht, was ist jetzt genau, müsste ich nachgucken. Also auch weltweit stellt er auch diese ganzen Studien vor. Und was auch interessant ist, was für die jetzige Zeit so unglaublich gut ist, ist der gelbe Laser. Der gelbe Laser gibt goldenes Licht. Viele Menschen sind depressiv. Diese Depressionen verschwinden so schnell. Und das gelbe Licht regt den Körper an, Vitamin D zu bilden. Das ist auch gut, weil das ist ähnlich wie Sonnenlicht. Ne? Und Serotonin wird gebildet, das Glückshormon. Mhm. Also wir sehen das, dass nach wenigen Behandlungen die Patienten gleich lächeln und sagen, wow, das Leben ist schön. Mhm. Also das ist wirklich toll. Und das gelbe Licht tötet eben auch Borrelien und auch Viren. Deswegen hilft es auch gut bei MS. Dr. Weber hatte auch viel Erfolg bei MS. Deswegen passt das auch mit unseren Beobachtungen, die wir im Dunkelfeld haben, dass es eben tatsächlich auch dieser Virus und die Borrelien sind, die das hier auslösen. Mhm. Und er schreibt zum Beispiel auch ganz interessant in seinem Buch, er hat ja so einen dicken Wälzer von 800, 900 Seiten mit den ganzen Studien drin, dass er eine MS-Kranke hatte, die sich nicht rühren konnte. Das ist ja MS, sie können ja kaum sich bewegen, manche können ja nicht mehr laufen oder auch die Hände, ne? Sie können nichts richtig fassen und kommt noch Schwindel, Doppelsehen dazu. Und so, dass sie nach zwei Behandlungen schon bowlen konnte. Also gewaltig, ne? Und das ist natürlich schön. Und wenn wir das jetzt so kombinieren, dann geht die Behandlung auch schneller, ist intensiver natürlich auch. Und es sind tatsächlich einige Sachen, wie auch die Hormonregulierung oder Insulinregulierung oder Bildung von Glutathion, was auch ganz wichtig ist. Also es werden wunderbare Sachen gebildet. Die müssen wir nicht dem Patienten spritzen, sondern das passiert alleine, weil die Zellen angeregt werden, das zu tun. Also Licht heilt, ne? Nicht nur im Spirituellen, sagen wir immer, Licht ist Liebe und Gott. Licht ist etwas ganz Wunderbares, auch in der Therapie.
Spannend.
Ja.
Frau Liedek, vielleicht zum Schluss noch, hätten Sie einen Wunsch von der Politik im Hinblick auf unsere Gesundheitspolitik und auch speziell auf die Heilarbeit für Heilpraktiker? Gibt es irgendetwas, wo Sie mal sagen würden, das würde ich mir wünschen.
Ich würde jetzt bestimmt nicht sagen, ich bin restlos zufrieden. Mhm. Nein, natürlich wünsche ich mir, dass die Naturheilkunde mal wirklich gefördert wird. Ich sage nicht mehr gefördert, weil sie wird gar nicht gefördert. Sie wird einfach nicht gefördert. Es wird immer nur von der Pharmaindustrie, von Impfungen gesprochen, was uns hilft. Wir hören ja auch keinen Politiker, der sagt, stärkt euer Immunsystem, geht in die Sonne, tötet Viren, ja, bildet Vitamin D. Niemand sagt ja so etwas. Und das finde ich traurig. Also wir könnten wirklich eine viel gesündere Gesellschaft sein, die nicht vegetieren muss, wie viele dann, die in der Pflege liegen. Ja? Es gibt so viele Möglichkeiten. Mhm. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und ich wünsche mir da wirklich, dass das mal besser wird. Dass die Pharmaindustrie nicht so einen großen Einfluss hat, wie sie momentan hat. Momentan ist es ein Rieseneinfluss.
Frau Liedek, ich hoffe, Ihr Appell wird gehört.
Ja, danke schön.
Ich bedanke mich für Ihren Besuch und Ihre Arbeit.
Ich danke auch. Vielen Dank.